Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch des Propheten Daniels mit dieser heutigen Betrachtung beenden können. Es war ein schönes Studium, leider nicht tief genug, wie ich es mir gewünscht hätte, weil die Zeit es mir nicht erlaubt hat. Aber wir wollen in dieser letzten Stunde versuchen zusammenzufassen, was wir gelernt haben. Und die Frage ist, haben wir das Siegel des Buches Daniel gefunden und geöffnet? In diesem letzten Kapitel, Kapitel 12, steht: Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegel diese Schrift bis auf die letzte Zeit. So werden viele darüber kommen und großen Verstand finden. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach: Mein Herr, was wird danach werden? Er aber sprach: Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden, und die Gottlosen werden gottlos Wesen führen, und die Gottlosen alle werden's nicht achten, aber die Verständigen werden's achten. Ich liebe diesen Satz: Die Verständigen werden's achten. So, wo liegt nun der Schlüssel für dieses Buch? Auf jeden Fall muss man verständig sein. Die Verständigen werden es verstehen. Sie werden es entschlüsseln können und werden wissen, was zu tun ist in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und dass wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben, wissen wir zumindest seit einigen Wochen. Und wir sehen, dass sich Dinge entwickeln, die uns auf der einen Seite überraschen, weil jetzt geht's tatsächlich los. Und wir müssen der Welt eine Botschaft bieten können. Und auf der anderen Seite weiß man, dass es nicht ein Spaziergang sein wird. Und dennoch soll man das Haupt erheben, denn die Erlösung naht. So, wir sind in den letzten Stunden dieser Weltgeschichte, ohne Wenn und Aber. Und die Frage ist, verstehen wir, was uns das Buch Daniel sagt? Und ich bin sehr dankbar, besonders für die letzte Betrachtung, die wir hatten, wo wir gesehen haben, dass unsere Vorgänger in der ähnlichen Zeit der Finsternis, wo das kleine Horn, wo das die Wahrheit runtergeschmissen wurde zu Boden, es einige gab, die ihren Gott kannten. Und sie haben sich ermannt und haben es ausgerichtet. Das heißt, sie haben sich ermutigt, sie haben Kraft empfangen und sie haben es ausgerichtet. Und die Verständigen im Volk werden viele andere lehren. Jetzt ist die Zeit, verständig zu sein. Jetzt ist die Zeit, das zu sagen, was der Jakobus schon lange erklärt hat und geschrieben hat in Jakobus 1, Vers 5. Und das ist im Zusammenhang mit der Anfechtung, mit den Schwierigkeiten, die kommen werden. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der da gibt einfältiglich jedermann und drückt niemanden auf, so wird es ihm gegeben werden. Jetzt ist die Zeit der Vernunft. Jetzt ist die Zeit zu lehren. Aber dafür muss man die Wahrheit kennen und dieses Buch, um zu wissen, worum es geht. Es geht um einen Kampf und dessen Ausgang. Er dauert schon 6000 Jahre. Und das Finale kommt in unserer Zeit. Und die Frage ist, wer entscheidet seinen Ausgang? So, zuerst schauen wir uns, der Kampf entstand im Universum. Und das war eine Attacke gegen das Grundgesetz Gottes. Nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren. Alles wurde geschaffen, damit es abhängig ist, um zu nehmen, einen Eingang hat, eine Ursache. Aber nichts wurde gemacht für sich selbst oder zum Eigenzweck. Das heißt, jedes Bedürfnis muss weitergegeben werden und zu einem Ausgang kommen. Nur so kann alles funktionieren. Und dann die anderen Gesetze und Gott, der das Ganze beginnt, aus dem alles kommt und zu dem alles wieder zurückgeht. Gegen dieses Gesetz hat einer verstoßen, der dachte, er könnte seine Bedürfnisse selber stillen von sich selbst. Er fing an, obwohl er geschaffen wurde als Geschöpf und in Abhängigkeit von seinem Schöpfer war, zu wollen, aus irgendeinem Grund Gott zu werden. Das heißt, sein Bedürfnis des Strebens nach oben wollte er übergehen, um etwas werden zu können, was er nicht werden kann. Aber es begann ein Kampf in seinem Herzen, dass es vielleicht doch möglich ist. Ein Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Und in diesem Kampf legt Luzifer seinen Verstand zur Seite und ist überzeugt. Er weiß, wie die Dinge laufen und er will in den Rat von Gott eintreten, er will Gott werden und auf unerklärbare Weise überwindet die Lüge die Wahrheit. Dadurch trennt er sich von Gott, dadurch entsteht die Sünde. Die Sünde ist also die Folge der Veränderung der Identität. Es ist das Geheimnis der Gottlosigkeit, wie die Lüge die Wahrheit ersetzen konnte. Sie war nur möglich, indem der Verstand, den Gott Luzifer gegeben hatte, zur Seite gelegt wurde. Und somit war er nun von Gott getrennt und alle seine Entscheidungen waren falsch und unfrei. Der Mensch, der ähnlich geschaffen wurde, der aber geschaffen wurde, als der Konflikt schon existierte, war ein Geschöpf und an Gott gebunden und konnte alle seine Bedürfnisse stillen und konnte alle seine Entscheidungen frei und richtig treffen. Am Ausgang sind wir die, die funktionieren, die agieren, aber am Eingang sind wir abhängig von den Bedürfnissen, um sie zu nehmen, um sie weiterzugeben. Warum lässt sich Adam und Eva in Sünde fallen? Nun, auch sie werden konfrontiert mit einem Bedürfnis. Die Eva will mehr wissen, als Gott gesagt hat, sie Wissen braucht. Er will sie bewahren von dem falschen Wissen. Und Adam will seine Eva retten. Etwas Schlechtes. Beide wollen etwas Gutes, aber sie wollen etwas Gutes gegen den Befehl Gottes. Das heißt, damit muss Adam Gott werden, um seine Frau zu retten. Und so fällt er unerklärlicherweise in den Irrtum, er könnte Gott sein, und das Essen von der Frucht oder das Vertrauen zu einem Menschen mehr ist wie das Vertrauen zu Gott. Und so bricht er sein Vertrauen. Er kann Gott nicht mehr vertrauen, wenn er Gott ist. Und dann muss er die Frucht essen, wenn er der Eva glaubt und vertraut. So jede Verführung, haben wir gesehen, ist eine Verführung mit den guten Bedürfnissen. Und bis heute ist das so geblieben. Alle Menschen werden geboren heutzutage als Nachfolger des Adam und sie haben im Vergleich zu Luzifer noch eine Chance. Beide trennen sich von Gott durch Selbsttäuschung, beide leben eine Veränderung in ihrem Geist, welche nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Sie sind beide überzeugt, sie sind Gott, haben keine Fähigkeit zur Selbstbetrachtung mehr. Dennoch gibt es für Adam einen Weg, weil er kennt Gottes Liebe noch nicht und für Luzifer hatte Gott alle Mittel benutzt und er hat nur die Wahrheit und die Liebe und als Luzifer seinen Verstand zur Seite legte, konnte Gott ihm nicht mehr helfen. Das war ein Instrument, das Gott ihm zur Hand gegeben hat. Wenn er es zur Seite legt, kann Gott nichts dafür. Der Mensch kannte Gott nur ein wenig und deshalb war noch Raum genug, ihn über den Verstand wieder zu gewinnen. Nicht mehr ins Herz, weil dort war er jetzt gebunden, er war verändert, aber konnte Gott ein Mittel finden, um den Irrtum aus dem Menschen zu entfernen, dann könnte er den Verstand überzeugen und dann könnte der Mensch durch den Verstand das Mittel, das Gott zur Erlösung macht, annehmen und aus dem Irrtum befreit werden. Und in diesem Kampf sind wir seit Beginn, dass Adam und Eva gefallen ist in Sünde. Und wir haben hier das häufig gesehen, die Merkmale des Weges. Und Gott braucht, um diesen Kampf zu führen, der ja ein innerer Kampf ist, kein äußerer, den Verstand. Und er braucht einen Menschen, einen Erlöser. Christus wurde deshalb Mensch. Und er braucht ein Volk dazu, um all denen, die es noch nicht wissen, es ihnen beizubringen. Deshalb finde ich so schön, dass hier in Daniel die Verständigen sind. Die, die etwas kennen. Sie sind aus der Phase herausgekommen, von denen Gott spricht in Hosea Kapitel 4, Vers 6, wo er sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Nein, das Volk Gottes muss sich heute in der letzten Phase des Kampfes als ein verständiges und kluges Volk zeigen, das seinen Gott kennt und das vor allen Dingen die Wahrheit kennt. Henoch ist unser Vorgänger. Er hat bewiesen, dass es möglich ist, ohne zu sterben, in den Himmel zu kommen. Und so soll auch die letzte Generation, die 144.000, ohne den Tod zu sehen, den Sieg erringen und beweisen, dass die Vernunft wieder an ihre Stelle eingesetzt wird. Der Verstand wird wieder dorthin gelegt, wo er sein soll, und die Unvernunft wird eliminiert. Und jetzt sind wir natürlich hier im Buch des Daniel gewesen und haben gesehen, dass Luzifer kämpft durch seine Mittel, um den Menschen gebunden zu halten. Er will ihn im Irrtum behalten, in dem er geboren ist. Und Gott will ihn dadurch retten. So, es ist ein überzeugender Kampf um das, was ein Mensch glaubt oder nicht glaubt. Und das ist auch heute wichtig. Wir werden heute bombardiert mit Informationen. Glauben wir sie oder glauben wir sie nicht? Der Kampf ist nicht in dem, was wir tun. Der Kampf liegt auch nicht an den äußeren Mitteln. Der Kampf ist und war immer nur einer, was du glaubst. Und du kannst nur glauben, dass, wer du denkst, du bist. Und wir werden das noch im Detail in den nächsten Stunden, auch wenn wir die nächste Betrachtung beginnen, sehen. Und ich möchte klar machen, der Kampf findet nur hier oben statt. Und wenn da oben nicht die Wahrheit drin ist, dann wird jeder Mensch mit der einfachsten, wahrheitsgemäßen Information umgehauen. Er denkt, er ist mit Gott verbunden. Dabei glaubt er die Lügen des Satans. Und wer seine Lügen glaubt, wird in der Lüge festgehalten. Weil Wahrheit und Lüge haben nichts gemeinsam. Und es zu unterscheiden, muss man in Vernunft haben. Man muss wissen, wie Dinge laufen. Man muss Dinge kennen, man muss das Gesetz kennen. Sonst ist man ohne Verstand und ohne Vernunft und geht einem blinden Glauben nach. Das wird viele überraschen. Deshalb gibt uns der Daniel einen Überblick. Er gibt uns Details über den Kampf und besonders über sein Ende. Natürlich fragen sich manche, ja, warum hat er dann schon bei Babylon angefangen oder bei Medo-Persien und warum mussten wir all das sehen, warum die Zahlen, wenn es doch nur um den Endpunkt geht. Nun, damit wir aus der Geschichte lernen, dass wir wissen, dass Gott alle Dinge im Voraus kennt und auch den Ausgang uns schon gezeigt hat. Die Frage ist nur, vertrauen wir ihm, dass wir mit ihm zusammen den Ausgang zum Ende bringen oder vertrauen wir ihm nicht? So, wir sind in der Endzeit schon eine Weile. Aber da das Volk Gottes nicht vorbereitet ist, und ich hoffe, es ist vorbereitet, obwohl ich gebetet habe, dass uns Gott noch mehr Zeit gibt. Ich weiß es nicht, ob uns noch mehr Zeit geben wird. Auf jeden Fall ist jetzt Zeit, alles so vor sich zu bereiten, damit man in diesen letzten Tagen das auch tun kann, wozu wir berufen worden sind. So, wir schauen uns die Visionen an, Kapitel 2. Das Bild zeigt uns die Wertigkeit, den Abfall der Reiche. dann sehen wir eine Zunahme der Gewalt und der Stärke über die Zeit. Wir sehen auch, dass von dem, der aus einem Tier ein Mensch wurde, von der Vernunft, man immer tiefer kommt in die Unvernunft und dieses kleine Horn hier zwar wie ein Mensch redet und große Dinge redet, aber letztendlich ist alles gelogen und falsch, aber die ganze Welt glaubt daran. Die ganze Welt glaubt daran. So, und jetzt kommt im Kapitel 8 die zwei Böcke, ja, der Widder und der Ziegenbock, und sie kämpfen miteinander. Hier geht es auch wieder um ein kleines Horn. Es geht wieder um eine Geistlichkeit. Letztendlich zeigt uns Kapitel 8, dass der ganze Kampf, auch wenn er mit Mitteln, die physisch sind, äußerlich getragen werden, nur ein innerer geistiger Kampf ist. Und dann in der letzten Vision zwischen Kapitel 9 und 12, wo der Mann steht, wo Christus steht über dem Wasser und ihm diese Vision gibt und der Engel erklärt ihm sie vom König des Nordens und vom König des Südens, da geht es um diesen intensiven Kampf zwischen den zwei Mächten, die zwischen dem Volke Gottes sind. Sie werden also von Süden und vom Norden bekämpft und sie müssen im Kampfe bestehen und am Ende gewinnen. Weil es geht ja darum, dass sie, der Stein, der da kommt, zerstört das Bild. Wir sehen im Kapitel 7 den Alten an Tagen, wir sehen Christus, den Menschensohn und die Heiligen des Allerhöchsten. Und sie stehen im Mittelpunkt in diesem ganzen Kampf. Sie stehen im Mittelpunkt im Kapitel 8, im Kapitel 9, weil es immer darum ging, erfüllt Gottes Volk sein Werk oder nicht. Und offensichtlich kommt die Zeit, das ist unsere Zeit, wo Gottes Volk sein Werk erfüllen wird. So, wir haben die letzte Vision gesehen mit den Königen des Nordens und des Südens. Wir gehen da nicht mehr auf die Details an, aber das Volk Gottes ist in der Mitte vom Ganzen und hier stehen wir ab 1798 in der Endzeit. Woher wissen wir diese Zahlen? Der Daniel gibt uns viele Übersichten über Zahlen. Das heißt, wir wissen, seit 457 haben die 2300 Jahre begonnen oder Abende und Morgen, die 1844 enden. Wir wissen, dass von dieser Zeit 70 Wochen oder 490 Jahre abgeschnitten worden sind für die Juden. Und so kommt Christus und mitten in der Woche wird er getötet. Dann finden wir hier in Kapitel 12, dass der Engel steht oder der Mann, der über den Wassern steht, das ist Christus, und Vers 7, und ich hörte zu dem in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Flusses stund und erhob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwur, bei dem so ewig ich lebe, dass es eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit werden soll, und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. So, das heißt, wir wissen, dass diese 1260 Jahre oder dreieinhalb Zeiten auch vorkommen in der Offenbarung und sie sind die Herrschaft des Papsttums, die Herrschaft, wo diese ganze Verfolgung des Volkes stattfand. Und da gibt es noch eine andere Zahl, da ist 508, wo das Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Viele werden gereinigt, geläutet werden und so weiter. Und wenn der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan, ein Gräuel der Verwüstung angerichtet wird, sind 1290 Tage. Und das sind die 1290 Tage. 508 kam es zu einer Verbindung zwischen Staat und Kirche. 508 kam es dazu, dass das Evangelium quasi aus der Hand entrissen wurde. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Die Gemeinde fiel ab und fällt. Schon lange ist sie im Abfall drin und sie ging bis 1798 und er sagt hier, vor dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage, die gehen bis 1844, wo die große Erweckung war, aber aus ihr ist nichts geworden, weil sie wurde nicht weitergeführt. Es entstand daraus Laodicea, eine unentschlossene Menge, eine blinde Menge, eine blinde Kirche, wenn ich so sagen will, die denkt, sie hat alles verstanden. Und dennoch hat sie nichts verstanden. Jesus selbst sagt, du denkst, du bist reich und hab gar satt. Und weiß nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Das heißt, dein Zustand ist ein katastrophaler Zustand. Aber du denkst, alles ist in Ordnung. Oh mei, wie überrascht wird die Welt sein heute, wenn es beginnt. Und wir sind in diesem Zeitverlauf, in dem letzten Abschnitt dieser Endzeit. Der Daniel hat es uns erklärt. Haben wir das zweite Kommen, das dritte Kommen Christi. Und wir leben in dieser Endzeit. Danach dem Kommen Christi das Millennium, das Endgericht, nur zum Überblick, dass wir einen ganzen Blick haben. Und hier ist die Gemeinde zur Wiederherstellung des Menschen. Ist sie bereit? Ihr geistlicher Zustand ist Laodicea, ist eine Katastrophe. Und wir haben gesehen, der König des Nordens macht sich auf gegen den König des Südens, aber er wird ihm nicht entkommen und er wird durchs Heilige Land gehen und es wird die Stunde der Versuchung kommen über die ganze Erde. Wie sie kommen wird, ist völlig egal. Sie wird auf jeden Fall eine Sichtung im Volke bringen. Eine Sichtung bedeutet, jeder Mensch wird zur Seite gelegt, der Korn ist. Das heißt, der an die Wahrheit glaubt, der die Wahrheit hat in seinem Herzen und der auch kennt, was Wahrheit draußen ist. Und da entsteht die Sichtung durch die Stunde der Versuchung. Und ich denke, sie hat schon begonnen. Und ich sehe, wie Menschen sich gruppieren. Und das ist das, wo die Bibel hier sagt, und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Ja, die Zerstreuung des heiligen Volkes wird ein Ende haben, weil es wird gesammelt werden. Das heißt, durch die Sichtung, durch die Stunde der Versuchung entsteht eine Einheit im Volk. Sie sind zwar überall in der Welt und dennoch kommen sie einheitlich im Geist zusammen. Die Sichtung führt das dahin. Und dann bilden sie die Übrigen. Sie sind alle einig, einer Meinung, weil sie kennen das Gesetz. Sie kennen die Dinge, wie sie laufen. Und sie können eine Botschaft an die Welt bringen, die zur Bekehrung der Heiden führen wird. Und viele werden zur Vernunft kommen. Die Verständigen werden viele lehren. Und dann kommt natürlich das Ende der Gnadenzeit, wo die 144.000 dann werden, die sieben Plagen. Und dann haben wir hier in Daniel Kapitel 2, wenn sich Michael aufmacht, der das zweite Kommen Christi ist, werden so viele unter Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben und etliche zu ewigen Schmach und Stande. Da ist eine Sonderauferstehung, die stattfindet in den sieben Plagen. Das ist in der letzten Plage, es ist die Sonderauferstehung, die ein paar Tage geschieht, bevor Christi in den Wolken des Himmels kommt. So, wir schauen uns ein bisschen die Auferstehungen an, die stattgefunden haben in der Bibel, sodass wir ein bisschen eine Übersicht haben. Es gibt verherrlichte Auferstehung von Moses, das ist die erste Auferstehung eines Menschen, der nicht mehr auferstanden ist in einem sterblichen Leibe, sondern einem geistigen Leibe, einem unsterblichen, das war der Mose. Dann gab es Auferstehungen in der Bibel, vom Sohn der Witwe zu Sarepta, der Witwe bei Elisa, der Mann, welcher ins Grab Elisas geworfen war, der Jüngling zu Nain, die Tochter des Jairus, Lazarus, die Tabea, Eutychus und andere Menschen, die auferweckt wurden, die aber wieder gestorben sind, weil sie nur in diesem alten Leben auferstanden sind. Dann kam Christus, er starb und er war der Erstling, der auferstanden ist als verherrlicht, ja, weil sein Tod gilt ab Anbeginn der Welt. Deshalb trägt Mose seinen verherrlichten Leib und die Erstlinge, die er mitnimmt in den Himmel, die für immer leben werden im Himmel. Dann kommt in der Endzeit vor dem Kommen Christi die Sonderauferstehung, wo Gerechte und Ungerechte aufstehen werden. Das heißt, die, die gestorben sind in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte und nicht durch die trübselige Zeit der 7000 Jahre gehen konnten, die werden zur Ruhe gelegt und sie werden auferwachen und dennoch ihren Herrn sehen kommend. Sie kommen, nicht so wie manche glauben und predigen, in unseren Reihen, dass sie unter die 144.000 gehören würden. Sie kommen nämlich nicht aus dem Grabe. Und es kam noch niemand aus dem Grabe verherrlicht hervor, der noch einer Versuchung unterstellt wurde. Weder Moses noch die Erstlinge. Und diese Menschen werden verherrlicht auferweckt werden. Sie kommen nicht hervor. Der Vater im Himmel erweckt sie. Sie werden Angst nicht kennen. Deshalb können sie auch nicht durch die Angst in Jakob gehen, weil die ist ja schon längst vorbei. Während Gott diese auferweckt, werden die 144.000 befreit aus ihrer Angst in Jakob. Ist ein gleichzeitiges Ereignis. So, alles andere macht keinen Sinn. Sie kommen als Gerechte verherrlicht aus dem Leib, nie mehr mit dem Problem Sünde zu tun zu haben. Und die 144.000 werden eingekreist von Gottes Regenbogen und niemand kann ihnen mehr was tun. Ihre Angst ist vorbei, obwohl Christus noch nicht gekommen ist. So, die Gottlosen, die Christus gekreuzigt haben, Christus hat ihnen verheißen, sie werden ihn sehen, wenn er kommt, in den Wolken des Himmels. Sie werden auferstehen, alle, die ihn, die seine größten Feinde waren, damit sie sehen, ihn kommen in der Herrlichkeit, weil er hat es ihnen versprochen, dass sie das tun. Sie werden aber vom Anblick seiner Herrlichkeit sterben. Und dann gibt es die verherrlichte Auferstehung bei Christi Wiederkunft aller Gerechten von Adam an, dann sterben alle anderen Menschen auf dieser Welt und dann kommt das dritte Kommen nach Christi, nach dem Millennium und dann gibt es die Auferstehung aller Gottlosen von Kain an, aber sie stehen nur auf, um ihr Endesgericht zu erfahren und ihr Urteil zu bekommen und damit einverstanden zu sein. So, das sind die Auferstehungen, dass wir klar sind, Daniel 12, Vers 2 spricht von der Sonderauferstehung, die stattfinden wird in dieser trübseligen Zeit, wo Gottlose und Gerechte auferstehen werden, die Gerechten verherrlicht und die Gottlosen natürlich unverherrlicht. Und jetzt möchte ich, nachdem wir die Visionen des Daniels angeschaut haben, die ersten 6 Kapitel von Daniel zusammenfassen, weil sie beschreiben praktisch das Ende und wie es ablaufen wird. Ich sage mal so, sie lösen das Siegel des Daniels, wenn wir sie verstehen. So schauen wir uns Kapitel 1 an. Kapitel 1, die Gefangenen aus Juda werden nach Babel verschleppt. Warum kommt Juda in die Gefangenschaft? Weil sie gläubig waren, weil sie treu waren? Nein. Es wird ein Überrest, wird übrig bleiben. Und dieser Überrest muss gesichtet werden. Und er kommt in eine schwierige Zeit. Und die kommen in eine Zeit der Prüfung. So für uns heute bedeutet das. Und ich nehme an, dass dieses der Beginn von Kapitel 1 ist, den wir zurzeit erfahren, die Prüfung und Treue der Übrigen. Die Gemeinde muss gesichtet werden, weil sie hat die Wahrheit nicht. Sie hat nicht verstanden, worum es geht. Und aus ihr, nur durch die schwierigen Zeiten, nur durch das Thema des Kampfes zwischen Wahrheit und Lüge, werden sie geprüft. Und so wie in Kapitel 1 der Überrest, nicht die anderen, die ausgesichtet werden, die werden nicht mehr geprüft. Die werden die Feinde des Evangeliums. Die werden kämpfen gegen den Überrest. Aber der Überrest, so wie die 4 Jungs, die an den Hof des Königs kommen, sie werden geprüft auf ihre Treue. Ich würde sagen, es ist die Gethsemane Erfahrung, durch die die Gemeinde durchgehen muss, bevor sie den Kelch trinken kann. Bevor sie das Werk tun kann, mitten im Kampf, muss sie durch diese Geschichte gehen. Und sie müssen sich beweisen, trotz schwierigen Zeiten, trotzdem, dass sie Gefangene sind, wenn man so will, in einer fremden Welt, zeigen sie ihre Treue zu Gott und verkaufen sich nicht, auch wenn es sie das Leben kostet. In Kapitel 2 werden die Auserlesenen gefangen am Hof des Königs in Babel geehrt. Sie kommen zur Geltung. Sie kamen schon hier ein bisschen zur Geltung, aber jetzt kommen sie ins Zentrum. So die Treuen werden in den Mittelpunkt dieser Welt gerückt werden. Gott rückt also die Seinen, und Babylon ist verglichen mit dem Babylon dieser heutigen Zeit. Und trotz aller Widerstandes werden sie in den Mittelpunkt dieser Weltgeschichte, dieser Weltgeschehens gerückt, als die Verständigen, die einen Gott haben, die das Unmögliche können, nämlich sie können auch den Traum deuten, wenn man so will, des Königs, weil Gott es ihnen offenbart hat. Sie werden durch ihre besondere Befähigung, und das ist nichts anderes als der Spätregen, den man nach der Prüfung von Gethsemane empfängt, bekommen sie den Spätregen und werden im Mittelpunkt aller Dinge stehen. Und sogar geehrt werden. Ein König wird vor ihr niederfallen und wird sagen, woher hast du diese Weisheit? Kapitel 3 wird uns gezeigt, dass obwohl sie geehrt worden sind und in hohe Positionen jetzt stehen, die Prüfungszeit nicht vorbei ist. Sie haben Erfolg, sie stehen irgendwo, aber sie müssen geprüft werden. So wie Jesus geht von Gethsemane zum Kreuz, so wird durch sie, durch ihre Prüfung, Gott der ganzen Welt bekannt. Das heißt, diese Prüfung ist nicht unbedingt, um sie zu prüfen, ob sie stehen oder nicht. Diese Prüfung ist nur ein Anlass, so wie in Kapitel 3, damit der ganze Fokus, der auf die Anbetung des Bildes gerichtet wird, jetzt umgepolt wird und gerichtet wird auf die Kinder Gottes. Die drei Jungs stehlen dem König seine Show. Gott wird dem Bösen, der das Ganze inszeniert, der das Bild des Tieres aufbauen wird und alle zwingen wird, es anzubeten, mit Todesgefahr, weder trinken, weder kaufen noch verkaufen, wie es in Offenbarung 13 steht. Sie werden stehen und Gott wird durch ein paar Menschen sich selbst darstellen in seiner schönsten Art und Weise und er wird sie erretten aus dem Feuerofen dieser Welt und sie werden stehen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes geht vorwärts, ihr Erfolg wird größer. Jetzt kommt Kapitel 4, eines der interessantesten Kapitel. Gott nimmt sich der Heiden und deren Führer an. In Kapitel 4 gibt Gott Nebukadnezar einen Traum. Der Mann ist ihm lieb, er will ihn gewinnen. Und er gewinnt ihn durch die Not, in die er ihn bringt. Und Gott wird die Könige dieser Welt und die Vernünftigen, die Heiden, die auch heute trotz vieler Irrtümer, die da draußen gesagt werden, gibt es ein paar Vernünftige. Sie sind versteckt, sie können sich nicht zeigen. Aber hier kommen sie raus. Die Weltleiter und Heiden bekehren sich zu Gott. Das heißt, es wird ein paar, ich meine, jetzt könnte ich erwarten, dass viele, aber die Schrift sagt uns, dass auch von den Leitern, die Dinge erkannt haben, sagen, hey, ich bin mit Gott, so wie beim Hohen Rat der Nikodemus sich bekehrt und Josef von Arimathea ein angesehenes Mensch ist und sie bekehren sich durch das, was sie sehen, wo Christus gekreuzigt wird und wie das Ganze verläuft. So werden die Weltleiter, manche von ihnen, und Heiden sich zuhauf bekehren zu Gott. Was wird eine Sternstunde sein? Der Liebe Gottes für das heidnische Volk. Und dann kommt Kapitel 5. Kapitel 5 ist Gottes Gericht über Babel, die verworfene Gnade. Belsatzer macht ein Fest und Gott schreibt ihm an die Wand. Es ist Kapitel 17 bis 19, wenn ihr so wollt, aus Offenbarung, wo Gottes Gericht über Babel stattfindet. Bis dahin, hier, werden alle aus Babel herausgerufen. Wenn das Gericht über Babel geführt wird, da dann werden die Treuen Gottes geehrt vor der Welt. Der Daniel wird geehrt. Auf einem Ross verkündigt man ihn zum dritten Mann im Königreich. Das Volk Gottes steht, die 144.000 während dieses Gerichtes und werden von der Welt geehrt werden. Ellen White sagt, sie werden sich vor ihnen neigen und sie anbeten. Das ist dann, wenn Gott aufmacht in den letzten Stunden dieser Weltgeschichte den Himmel und sie mit Regenbogen umringt, so wird die Welt die Kinder Gottes ehren. Und Kapitel 6? Kapitel 6 ist die Beschreibung der trübseligen Zeit für die Kinder Gottes. Stehen sie in irgendeiner Gefahr? Nein. Man hat sie umsonst angeklagt. Alle Anklagen gegen sie waren nicht haltbar. Man will sie dennoch töten. Man setzt einen Tag fest, um sie zu töten. Die, die das Komplott gegen sie gemacht haben, stehen bereit. Sie haben aber nichts in der Hand. Weil der Engel des Herrn macht den Löwenrachen zu und kein Haar kann ihnen gekrümmt werden. Alle Anschuldigungen sind ohne Grund. Sie sind heilig, sie sind vollkommen. Man kann an ihnen nichts finden. Und sogar die Versiegelung wird beschrieben in Kapitel 6, wo König Darius mit seinem Siegel die Löwengrube versiegelt. Sie sind sicher in Gottes Hand, in der Mitte der Löwengrube. Was für ein Bild für die Heiligen des Höchsten in der Zeit der trübseligen Zeit. Angeklagt ohne Sinn. Angeklagt, weil sie heilig sind. Und der Engel des Herrn, mitten in der Löwengrube, trägt sie dadurch. Weil sie sind heilig. Sie sind tadellos. Satan kann ihnen nichts antun. Und Gottes Zorn auch nichts. Weil sie sind Christi ähnlich. Ihr Leben ist rein und heilig. Und niemand kann sie antasten. Und wie zu Recht, auch in diesem Bild, werden die, wenn Christus kommt, wenn die Befreiung kommt, wird Babylon gerichtet. Und die, die sie verklagt haben, werden es nicht leicht haben in den letzten Tagen des letzten Plagen, wenn das Gericht über Babylon geschehen wird, über die, die sie verklagt haben. Ich finde, hier liegt der Schlüssel des Propheten Daniel. Er ist geschrieben worden. Nicht, dass wir nur irgendwo Zeiten haben und Orientierung haben in den Visionen. Hier in diesen ersten 6 Kapiteln wird das Volk Gottes und das Geschehen in der Welt veranschaulicht Schritt für Schritt. Wer Augen hat, der sieht's. Wer nicht, der sieht's nicht. So, wir sind am Ende angekommen. Das Buch des Propheten Daniel hat einen Zweck. Es muss Lehrer vorbereiten, die verständig sind, die sich auskennen in den Fragen des Evangeliums. Sie müssen das Gräuel der Verwüstung zur Seite legen. Sie müssen das, was verschüttet ist, wieder hervorbringen. Das, was den Weg zum Himmel blockiert, muss durch sie frei gemacht werden. Und die Verständigen werden es tun. Sie leben in dieser Zeit und sie haben es gelernt. Und sie werden viele auf den Weg der Gerechtigkeit führen. Und wer möchte nicht unter ihnen sein? Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz und so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Was für eine Karriere hat ein Lehrer? Weil sie weisen viele durch den Weg zur Gerechtigkeit. Aber du kannst niemanden auf den Weg der Gerechtigkeit weisen, bist du ungerecht? Weißt du nicht, wer du bist? Der ganze Kampf geht, bist du ein Kind Gottes oder nicht. Aber es zeigt sich an dem, was du glaubst, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Und das werde ich hoffentlich in diesen Tagen noch ein bisschen besser ausarbeiten, dass wir alle es noch besser verstehen. Die Kinder Gottes wissen, wer sie sind. Die ihren Gott kennen. Das ist eines der Sätze, die ich als Schlüsselsatz finde hier in Daniel. In dem ganzen Studium hat mich dieser Satz, muss ich sagen, am meisten ermutigt. In Vers 32, Kapitel 11. Aber das Volk so ihren Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten. Die, die jetzt ihren Gott nicht kennen, haben keine Wahl. Du musst ein Kind Gottes sein, um Gott zu kennen. Du hast die benötigten Mittel, die Offenbarung der Gerechtigkeit, der Liebe Gottes. Du lebst von Gott. Du kennst die Wahrheit und niemand kann sie dir aus dem Kopf schlagen, als wenn es alle Medien sagen und wenn alle, wer weiß welche Experten dir etwas weiß machen wollen, kennst du die Wahrheit. Du kennst ja Gottes eigene Handeln, die Quelle für die Mittel, Gottes eigenes Handeln. Und was dich zu all dem befähigt, ist, dass du als Kind Gottes ins Gesetz zurückgekehrt bist. Du kennst und weißt, dass du nicht für dich selbst lebst. Deshalb kannst du dein Leben noch opfern. Komme, was da wolle. Aber dafür brauchen wir erstmal Mut. Wir müssen das Gesetz Gottes kennen. Weil nur durch das Gesetz Gottes werden wir als die Verständigen vor der Welt auftreten können. Nicht als die, die man lacht. Ja, man mag uns verspotten. Wenn wir stehen und nicht uns niederbeugen vor dem Bild. Und dennoch wird Gott allen Spott zur Seite legen und wird sein Volk ehren und dem Bösen das, was er geplant hat, seinen Plan zunichte machen und die Menschen erlösen, die noch fähig sind, vernünftig zu denken, die noch fähig sind, ihren Verstand zu benutzen und zu erkennen, dass in ihnen selbst etwas ist, das weg muss. Das Problem war noch nie außerhalb von uns. Das Problem lag noch nie in der Außenwelt. Es lag immer nur im Geist des Menschen. Und der erkennt, wo das Problem liegt, der weiß auch, wo der Kampf abläuft. Er läuft nichts. Es ist nicht ein äußerlicher Kampf, der Bestehen, in dem wir bestehen müssen, sondern ein innerlicher. Und ich hoffe, du wirst und willst ihn bestehen. Und Gott muss uns viel Gnade geben. Ich bete dafür, damit wir der Welt mit klaren Worten und einer klaren Haltung zeigen, was wir glauben. Und unser Glaube leuchten kann vor der ganzen Menschheit. Gott möge uns diese Gnade schenken, es zu erreichen. Ich will es und ich hoffe, du auch. Aber jetzt müssen wir durch die Erfahrung gehen, einer völligen Erkenntnis, wer wir sind. Und in der Erfahrung von Gethsemane mit hundertprozentiger Sicherheit wollen den Kelch Gottes nehmen und ihn tragen bis zum Ende. Gott schenke uns die Gnade dazu.